Ja, ich freue mich wieder mal in eurer Mitte zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, die Christenheit, die feiert ja heute die Geburt Jesu. Und deswegen habe ich gedacht, lesen wir auch nochmal aus dem Lukas-Evangelium das, was Lukas uns da berichtet, was sich damals zugetragen hat. Ich glaube, ihr habt sie schon gestern gelesen oder die meisten vielleicht von euch, aber vielleicht können wir uns heute den Text ein bisschen oder etwas genauer anschauen. Also Lukas 2. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Die Einschreibung selbst geschah erst, als Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seiner eigenen Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, welche schwanger war. Und es geschah, als sie daselbst waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in selbiger Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscher, welche Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel fuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist, welche der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort kund, welches über dies Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten von ihnen gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten um, indem sie Gott verherrlichten und lobten über alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Also so beschreibt uns Lukas die Geburt Jesu Christi. Wir haben ja vier Evangelien und jedes Evangelium hat so seine charakteristische Eigenschaften. Ja, also Matthäus, der zeigt uns Jesus als den König. Da haben wir den Stammbaum eines Königs. Also die königliche Abstammung, also von David, ja, sein Reich. Und da wird natürlich auch die Geburt dieses Königs erwähnt. Markus zeigt uns Jesus als den Knechten. Und bei einem Knecht, da fragt man nicht nach Rang oder nach Würde. Ein Knecht muss dienen. Also da finden wir überhaupt nichts von dieser Geburt Jesu. Da finden wir hier in Lukas, zeigt uns Jesus Christus als den Menschen. Und da haben wir den Stammbaum bis Adam und hier auch, wie die Geburt war. Johannes zeigt uns Jesus Christus als Gott, als Gottes Sohn. Und da haben wir natürlich keinen Stammbaum, weil er ja ewig ist. Ja, und die Geburt Jesu wird auch erwähnt, aber nur in zwei Sätzen, könnte man sagen. Ja. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und dann sagt er weiter, und das Wort wurde Fleisch und zeltete oder wohnte unter uns. Also Jesus Christus, er kam in das Seine. Was ist eigentlich das Seine? Natürlich die Welt, die er geschaffen hat, aber vor allem Israel, sein Eigentum. Also er kam wohin? In das Seine. Zu wem? Er kam zu den Seinen, also zu seinem Volk, in erster Linie zu dem Volk Israel, das er sich erwählt hatte. Also er kam nach Israel, könnte man auch sagen. Heutzutage redet man von Palästina, ja, also das Gebiet dort. Und es wird sehr oft erwähnt, auch in den Medien. Die Bibel kennt dieses Wort Palästina eigentlich nicht. Wenn wir uns fragen, ja, wie haben die Leute vor 2000 Jahren dieses Gebiet genannt, da finden wir fast 100 Mal, heißt es, das Land Kanaan. Abgeleitet von den Kanaanitern, die damals dort gewohnt haben. Und Josua hat ja das Land dann erobert. Warum? Weil Gott es eigentlich diesem Volk verheißen hat. In der Apostelgeschichte 17 finden wir, dass Gott eigentlich die Grenzen der Völker bestimmt. Wir finden in unseren Tagen ja so viele Kriege, so viele Auseinandersetzungen wegen diesen territorialen Ansprüchen. Ja. Auch da in Europa, in Südamerika hat es jetzt angefangen, in Asien, ja, Taiwan und auch Israel, überall Streit wegen den Grenzen der Länder. Und Gott ist der, der die Grenzen bestimmt hat. Und Gott hat dieses Land, also das Land Kanaan, dem Abraham versprochen durch einen Bund, dem Isaak und auch dem Jakob. Also es ist das verheißene Land, sagt das Alte Testament, sagt aber auch das Neue Testament. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an. Also Hebräer 11 sagt das von Abraham. Wir finden noch andere Begriffe in der Bibel, zum Beispiel das Heilige Land oder das Land Israel, das Land Juda oder damals unter römischer Verwaltung war es Judäa, eine Provinz. Im Talmud wird es einfach das Land genannt, also so wie wir sagen, das Buch. Aber wenn man sagt, das Buch, dann weiß man, es ist die Rede von der Bibel. Es ist eben das Land Gottes oder das Land der Väter. Und Gott hat es dem Abraham verheißen, finden wir dreimal sogar im Alten Testament. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Samen auf ewig. Also auf ewig ist dieses Land oder gehört dieses Land den Abraham und seinem Samen. Und von seinem Samen, da kann man dann wieder sehen, dass es nicht Ismael war, sondern Isaak. Und danach bei Isaak ist es nicht Esau, sondern es ist Jakob. Und auch Jakob begegnet Gott, als er da wegzieht und auch als er wieder zurückkommt. Da sagt Gott zu ihm, und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deinem Samen nach dir will ich das Land geben. Also in dieses Land kam Jesus Christus zu den Seinen, in das Seine. Jetzt können wir uns mal fragen, wenn ein Lamm geboren wurde, wer merkt es zuerst? Der König bestimmt nicht. Die Hirten, ja. Und so ist auch hier das Lamm Gottes, es wurde geboren. Und die Hirten sind die Ersten, die kommen und die sehen dass dieses Lamm Gottes geboren wurde. Es war ja so, dass in Israel jedes Jahr dieses Passafest war und dann wurden Lämmer geopfert. Und es war umständlich für die Leute vom Norden oder vom Süden, das Lamm von ganz weit zu bringen. Es war bequemer, dass man dann dort an Ort und Stelle sich ein Lamm kaufen konnte. Und so war Bethlehem, der Ort, wo diese Lämmer geboren wurden und wo sie dann gekauft wurden. Also Bethlehem war der Ort, wo die Lämmer für die Opferung geboren wurden. Und deswegen finden wir auch diese Parallele. Jesus, er wird in Bethlehem geboren. Dieses Lamm Gottes. Als ein Lamm oder wenn ein Lamm geopfert wurde, dann musste ein Priester zuerst sehen, ob dieses Lamm auch tauglich ist. Also es dürfte kein gebrochenes Bein haben oder irgendeinen anderen Makel. Es musste sozusagen freigegeben werden. Und das finden wir auch bei Jesus. Da kommt Johannes, er tritt auf, Sohn eines Priesters, und sagt, siehe das Lamm Gottes. Ja, wenn wir jetzt nun diese Geburtsgeschichte uns anschauen, müssen wir sagen eigentlich, dass in der Christenheit so eine Weihnachtslegende daraus geworden ist. Ihr kennt das Lied vielleicht, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, ist eigentlich falsch. Er ist nur einmal gekommen und er wird zwar nochmal kommen, aber dann nicht mehr als kleines Kind. Ja, was wäre, wenn ich euch jetzt sage, dass Jesus nicht in einem Stall, sondern ganz normal in einem Wohnhaus zur Welt gekommen ist? Kriege ich Redeverbot oder werde ich gesteinigt? Ja. Also schauen wir uns mal die Geschichte an. Ja. Das traditionelle Bild ist so, dass Maria und Josef kommen nach Bethlehem wegen dieser Volkszählung. Und gleich wie sie ankommen in der Nacht, setzen die Geburtswehen ein. In dem Ort finden sie keine Unterkunft, also die Herberge ist zu oder der Gastwirt weist sie ab und Jesus muss dann in einem Stall auf die Welt kommen. So ist es in den Krippenspielen oder Musicals oder was es da so alles in unserer Christenheit ist. Die Frage ist nun, ist es aber wirklich so geschehen? Man hat halt diese Geschichte ausgeschmückt, man hat sie verändert, man hat sie ergänzt und man hat die Kernaussage eigentlich beiseite geschoben. So in den kirchlichen Kreisen wird es sogar irgendwie als Legende abgetan. Da gibt es Ungenauigkeiten, Missverständnisse und so weiter. Man hat manches noch dazu getan. Wer hat den Weihnachtsmann erfunden oder was hat ein Christbaum mit Jesu Geburt zu tun? Wieso feiert man gerade am 25. Dezember? Und so kann man bestimmte Fragen stellen. Aber es geht ja nicht in erster Linie um einen Tag zu feiern, sondern man erinnert sich daran, dass Jesus Christus geboren wurde. Und das ist das Wichtige. Ein kleines Gedicht, das das zum Ausdruck bringen will, möchte ich euch vorlesen. Also, keine Firma ohne Feier, kein Büro und auch kein Heim, überall dieselbe Leier, überall derselbe Reim. Ob Verein, Behörde, Schule, überall dieselbe Spule. Weihnachtsbäume, Engelshaar, sanfte Reden Jahr für Jahr. Phrasen, Rührung, dann Bescherung, amtliche Gesichtsverklärung. Weihnachtsmänner, Weihnachtsfrauen, Kinder, die nicht kindlich schauen, Propaganda, Unterhaltung, dazu große Lärmentfaltung, Tombola und Krippenspiel, Kauf und Werbung, viel zu viel. Kaffee, Rauch und Stollenduft, ach, so weiche Weihnachtsluft, in dem Saal der 100 Kerzen und der sonst so kalten Herzen. Weihnachtsfeier, Inflation, ganz am Rande, Gottes Sohn. Also man hat ihn, so wie in der in Laodicea, vor die Tür gesetzt, ja. Und das Feiern ist wichtiger geworden. Das sollte bei uns als Christen eigentlich nicht so sein, sondern er sollte der Mittelpunkt sein, auch wenn man jetzt dieses Fest feiert. Ja, ist Jesus wirklich in einem Stall geboren worden? Also die Weihnachtsgeschichte, die wir da gelesen haben, die unterscheidet sich schon von den Krippenspielen mehr, als wir es vielleicht haben wollen. Wenn wir jetzt hergehen würden und alle Figuren aus dieser Krippe wegnehmen würden, die gar nicht in der Bibel beschrieben sind, dann wäre es ein bisschen ärmer. Ja. Fangen wir an, der Komet. Komet ist eigentlich ein Unglücksbringer, oder so war wenigstens gedacht. Wir finden hier von einem Stern die Rede. Ochs und Esel finden wir auch nicht in der Geschichte. Genauso wenig wie Schafe oder Hunde, oder manche haben sogar Elefanten da reingebracht oder den Stall. Ja. Dass die Sterndeuter aus Osten keine Könige waren oder keine Heilige oder dass sie auch nicht drei waren, das finden wir auch im Markus-Evangelium. Also die biblische Weihnachtskrippe, sagen wir so, fällt schon etwas karger aus. Man muss da mutig sein, mal richtig reinzulesen in den Text, was steht eigentlich da wirklich drin. Also wenn wir jetzt das Matthäus-Evangelium anschauen, Josef war mit Maria verlobt, so wird uns da die Geburt Jesu erzählt. Aber er hat sie noch nicht zu sich nach Hause genommen. Sie war noch Braut und sie war schwanger geworden durch dem Wirken des Heiligen Geistes. Nun, Josef, der ein gerechter Mann war, der heißt es, er wollte sie nicht öffentlich zur Schande stellen und er wollte sie heimlich entlassen. Also Verlobung in jener Zeit war etwas mehr als die Verlobung heutzutage. Es war schon etwas so wie ein Aufgebot. Ja? Also man war beim Rathaus, man hat die Akten schon alles unterschrieben. Es war schon fast wie eine Ehe. Also der Ehevertrag war schon ausgestellt. Und die Verlobten, die hießen schon Mann und Frau. Und jetzt wollte er diese Verlobung auflösen. Und er hatte zwei Möglichkeiten. Offiziell, also durch ein Gerichtsverfahren, die Bibel sagt, öffentlich zur Schau stellen. Nach dem Alten Testament wurde so eine Frau dann gesteinigt. Oder privat durch einen Scheidebrief. Und Josef, der hat Mitleid mit ihr, die scheinbar gefallen war, und will das Verhältnis so schonend wie möglich auflösen. Und während er so hin und her denkt, ja, was soll ich machen, was soll ich tun, kommt dieser Engel zu ihm und sagt ihm, fürchte dich nicht oder scheue dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn das, was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und er wird sein Volk von ihren Sünden erretten. Und nachdem der Engel das alles klargestellt hat, nimmt er sie in sein Haus und sie bleibt natürlich noch Braut, bis Jesus geboren wurde. Und nach dem Befehl des Engels nennt er diesen Sohn Jesus. Also juristisch gesehen ist Jesus der Sohn des Josefs, als Adoptivsohn könnte man sagen, aber biologisch ist er nicht Josefs Sohn. So erzählt uns das Matthäus, ganz knapp und einfach. In Matthäus folgt dann die Erzählung von den Weisen. Ja, wie macht Gott die Geburt seines Sohnes bekannt? heute durch Internet, gell? Oder Medien, Radio, Fernsehen. Und damals, in jener Zeit, naja, es gab kein Internet, wie soll er das bekannt machen? Durch den römischen Kaiser oder durch jüdische Gelehrte, durch Rabbis oder andere? Nein, Gott hat seine eigenen Methoden, wie er die Geburt seines Sohnes bekannt gibt. Und Gott wählt zwei außergewöhnliche Mittel oder ungewöhnliche Mittel. Einmal durch die Engel an den Hirten und durch einen Stern an die Weisen. Heutzutage benutzt er jetzt nicht mehr Sterne, sondern er hat es den Menschen oder den Christen übergeben, ihn zu verkündigen, finde Matthäus 28. Ja. Also, aber damals hat er sich so bekannt gemacht. Tja, wie kann Gott etwas durch einen Stern sagen? Wir haben den prophetischen Hinweis auf Jesus im 4. Buch Mose. Ein Stern wird aufgehen aus Israel. Israel zu jener Zeit war klein, unbedeutend, besetzt von den Römern. Und jetzt könnten wir uns fragen, ja, warum so ein großer Aufwand, um dieses Kind zu sehen? Da kommen diese Weisen aus dem Morgenland, also Babylon, irgendwo aus der Gegend dort, und sie kommen an die falsche Adresse. Sie kommen zu Herodes. Ja, sie hatten irgendwie eine falsche Schlussfolgerung gezogen. Ein König, der muss ja am Königshof geboren werden. Ja? So würden wir vielleicht auch denken. Ja? Und sie fragen nach dem neugeborenen König der Juden. Herodes erschreckt, ja? Er ruft die Schriftgelehrten und er fragt, wo soll der Christus geboren werden? Also er fragt nicht, wo soll der neue König geboren werden, sondern er weiß, dass irgendwo eine Prophezeiung ist, dass der Messias kommen soll. Für einen unbedeutenden König, so wie Herodes oder für den Sohn Herodes, da ist niemand gekommen und hat sich niemand auf den Weg gemacht, um ihn zu besuchen. Also sie wussten von der Bedeutung dieses Königs. Warum? Gott war selbst im Gespräch mit diesen Weisen. Wir finden im Matthäus-Evangelium, dass Gott befahl ihnen, nicht mehr zum Herodes zu gehen. Und also, sie hatten Gemeinschaft mit Gott oder sie wussten von Reden Gottes. Gott redete mit ihnen und Gott hatte sie gesandt. Tja, Herodes, naja, erstens ist er bestürzt. Und dann verspricht er auch zu kommen, um anzubeten, wie die heutigen Politiker, gell? Die versprechen viel und dann, wenn sie Angst haben vor ihrer Stellung, dann wird nichts mehr eingehalten. Also, die Zeit hat sich nicht geändert. Wir können uns fragen, ja, warum lässt Gott eigentlich diese Menschen kommen und so viel Aufruhr machen? Ganz einfach, damit die Theologen wissen, jetzt ist der Messias geboren. Und damit der Herodes auch weiß, jetzt ist der Messias geboren. Also die Wann-Frage, die war bekannt. In Daniel 9, 25 heißt es, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Also die haben genau, wenn sie nachgerechnet haben, gewusst, jetzt in dieser Zeit muss der Messias geboren werden, der Gesalbte. Sie wussten auch wo. Das war ihnen bekannt. Die haben gleich gesagt, ja, Bethlehem. Tja, dann müsste aber die logische Konsequenz gewesen sein, wir gehen nach Bethlehem. Ja? Wir gehen schauen, ob das stimmt. Und dann können wir im Tempel und in den Synagogen verkündigen, dass der Messias gekommen ist. Nein. Er kam in Designer und Designer nahmen ihn nicht an. Sie wollten nichts wissen oder es war ihnen etwas, sowas von egal, könnte man sagen. Also das ganze Volk Israel hätte wissen können, dass der Christus geboren ist. Der Retter ist da, alle. Gott wollte diese Botschaft bekannt machen. Gott lässt sich nicht unbezeugt. Gott ist ein Gott, der sich offenbaren will. Deswegen auch diese ganze Aktion mit den Hirten und auch mit den Weisen. Wir finden danach die Reaktion. Sie waren bestürzt. Sie entsetzten sich, aber es blieb alles beim Alten. Matthäus erzählt uns dann noch von der Flucht nach Ägypten. Das war nicht so, dass er sich ins VW gesetzt hat und da losgefahren ist, sondern das war ein mühsamer Weg für sie. Aber auch das ist geschehen, damit die Prophezeiung sich erfüllt. Mein Sohn wird aus Israel kommen. Also jetzt, wenn wir jetzt die Geburt Jesu nach Lukas betrachten, in Lukas 1 wird uns schon gesagt, weil ja viele es unternommen haben, eine Erzählung von den Ereignissen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen. Und so habe ich auch das und das geschrieben. Also Lukas sagt, es waren Ereignisse da und die sind unter uns völlig geglaubt worden. Also nicht irgendwie eine Fantasie, ja, das war oder das könnte sein. Ja, also er schreibt uns Realitäten. Der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, der Reihe nach zu schreiben, auf dass du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in welchen du unterrichtet worden bist. Also es ist zuverlässig, dieses Wort, was Lukas uns geschrieben hat. Er hat sich informiert, vor allem vielleicht bei Maria, die alles in ihrem Herzen bewahrt hat und erwogen hat. Wenn wir jetzt 2000 Jahre zurückblicken in die Kultur aus dem Nahen Osten, wir tun es mit unserer Kultur gleichstellen, deswegen kommen wir auf falsche Schlüsse. Also in unserem Text ist von einem Stall nicht die Rede. Wir können uns ganz nüchtern fragen, was steht nun eigentlich da? Die Geschichte der Geburt hat einen Zusammenhang mit der Weltgeschichte. Also da ging eine Verordnung aus und da war ein Landpfleger und dann war eine Einschreibung und dann musste man sich registrieren lassen und so weiter und so fort. Und jeder ging dahin, wo er registrierungspflichtig war. Also Gott benutzt die Weltgeschichte, damit er dann zu seinem Ziel kommt, damit der Messias dort geboren wird, wo er eigentlich auch verheißen war, dass er kommen wird. Also Josef und Maria gehen nach Bethlehem. Josef war also in seiner Stadt, das war Bethlehem, und da war er registrierungspflichtig, da hat er vielleicht ein Erbstück gehabt, ein unbewegliches, vielleicht ein Landgut oder irgendetwas, und das musste er sich dann halt, musste er eintragen lassen. Wir können uns jetzt aber fragen, warum hat er Maria mitgenommen? Die Behörden haben ja nicht verlangt, dass alle mitkommen, also die Frau und Kinder, zu dieser Einschreibung. Also Josef ging nach Bethlehem, um sich dort registrieren zu lassen und nahm, obwohl es eigentlich nicht nötig gewesen wäre, seine schwangere Verlobte mit. Vers 6 finden wir, diese Stelle wird dann auch oft missverstanden, dass gleich wie sie angekommen sind, die Geburt erfolgt hat. Und es geschah, als sie daselbst waren, wurde ihre Tagen erfüllt, dass sie gebären sollte. Als sie daselbst waren, also sie waren schon, oder man könnte auch sagen, während ihres dortigen Aufenthalts kam aber über Maria die Stunde ihrer Niederkunft. Also sie waren schon in Bethlehem. Und es geschah dann halt, dass nach Ablauf irgendeiner Zeit die Geburt stattgefunden hatte. Sie gebar ihren ersten Sohn. Also das Wort wurde Fleisch. Die Zeit war erfüllt und Gott sandte seinen Sohn in die Welt. Maria aber gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Also dieses schöne Bild, ja, die Krippe im Stall zu Bethlehem, das Kindlein darin auf Heu und auf Stroh und dann auch der Ochs und der Esel nebendran, sehr romantisch. Die Frage ist, entspricht das dem Bild, das Lukas hier erzählt? Ja, unser Denken ist auch wieder so westlich, wo eine Krippe steht, die muss also im Stall stehen. Manche sagen, es war eine Höhle, manche sagen, es war eine Grabkammer. Und aus Jesaja 1, da wird noch der Ochs und der Esel dazu getan. Und naja, mit viel Fantasie kommt noch das eine und das andere dazu. Ja, also wenn wir den Text jetzt betrachten, da heißt es, es war kein Raum in der Herberge. Also die schwangere Maria, die findet keinen Raum in der Herberge, also doch ein unbarmherziger Gastwirt. Wenn wir jetzt nun den Text genau betrachten, ist das Wort für dieses Wort, das hier benutzt wird im Griechischen, nicht Gasthaus oder Herberge, sondern es heißt Gästezimmer oder Obergemach. Das hat Luther leider falsch wiedergegeben. Wir finden das Wort Gasthaus ganz klar da bei dem barmherzigen Samariter, der nimmt diesen Gefallenen und führt ihn in ein Gasthaus oder in eine Herberge, finden wir in Lukas 10, 25. Hier haben wir aber ein ganz anderes Wort, das heißt Katalima. Das war so, dass die Menschen damals in einem Zimmer gewohnt haben. Und dann haben sie entweder nebendran oder auf dem Dach noch ein kleines Zimmerle gehabt. Das haben sie dann für die Gäste benutzt. Ja? Und so finden wir das im Alten Testament, 2 Könige 4 bei Elisa. Da hat diese Frau ihm ein kleines Zimmerle gemacht, auf dem Haus drauf, und ein kleines Dachzimmer mit einem Bett, einem Tisch, einem Stuhl und einer Lampe. Oder wir finden dieses gleiche Wort nochmal in Lukas 19, Vers 7, da heißt es, alle murrten und sagten, bei einem Sünder kehrt er ein, um bei ihm zu übernachten, also um bei ihm in diesem Gästezimmer zu sein. Also das war weder eine Herberge noch ein Stall, sondern dieses kleine Gästezimmer. Aber dieses Gästezimmer in der Familie, wo sie waren, das war schon belegt durch andere und da konnten die Hausherren nicht diese Leute einfach rausschmeißen und Josef und Maria reinsetzen, sondern sie mussten dann unten im Haus mit den anderen bleiben. Das waren damals Häuser mit einem Zimmer, ein Einzimmerhaus könnte man sagen, also nicht so wie bei uns. Und da wurde dann geschlafen und gekocht und gewaschen und alles ist in diesem einen Zimmer passiert. Und es ist sicher, Josef und Maria, die hatten ja Verwandten da in der Gegend, Die hätten da bestimmt irgendwo einen Wohnraum gefunden, wenn in Bethlehem nichts gewesen wäre. Jetzt aber die Krippe, können wir fragen, nötigt die nicht uns anzunehmen, dass es doch ein Stall gewesen ist? Ja, da müssen wir wieder die Kultur aus dem Orient beachten, sonst kommen wir in Schwierigkeiten. Also das Haus, es bestand aus einem zentralen Wohnraum, in dem gelebt, gekocht, geschlafen wurde, ein Einraumhaus. Und Jesus, er sagt dann, man stellt eine Lampe auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Also eine Lampe konnte das ganze Haus erhellen. Warum? Weil es nur aus einem Raum bestand. Und deswegen ist dieses Licht im ganzen Haus gewesen. In diesem Haus war dann im Eingangsbereich noch eine Stufe oder ein bisschen tiefer gelegt, eine Stelle, wo man dann Nutztiere hatte. Und da hatte man dann diese Tiere und wir finden das auch schon im Alten Testament. Die Frau von Endor, zu der Saul kommt, die sagt dann, da wird uns gesagt im 1. Samuel 28, und die Frau hatte ein gemästetes Kalb im Haus. Also im Haus. Ja, von dieser nächtlichen Unterkunft profitierten beide, der Mensch und das Tier. Schwache Tiere, die waren in Sicherheit und die Tiere, die haben da ihre Körperwärme abgegeben. Also nicht Zentralheizung wie heute, sondern eine andere Art Heizung. Ja. Und so kam es, dass man mit den Tieren zusammen im Haus gelebt hat. War auch in Rumänien noch der Fall, vor ein paar Jahren, könnte man sagen. Also Tiere und Menschen unter einem Dach, das war so die Regel. Wenn man nun die Krippe betrachtet, in einem Stall, da waren diese Krippen unten im Boden eingelegt. Also so Löcher im Boden, da wo man das Heu reingetan hat. Und jetzt könnte man fragen, ja, wenn man da ein Kind reinlegt, kommen Mäuse oder Ratten und knabbern nur tote Menschen an oder auch die Lebendigen. Und keine Mutter hätte ihr Kind da in so eine Krippe, sagen wir so, hineingelegt. Hier ist die Rede von einer anderen Art Krippe. Und zwar hat man die auf der Decke angehängt und damit war so wie ein kleines Körbchen. Und da konnten die Tiere dann halt dran rumknabbern. Und von so einer Krippe ist hier die Rede. Luther sagt, sie legte ihr Kind in eine Krippe, aber das Wort legen, das hat noch eine Vorsilbe, also sie legte es hinauf. Das zeigt also, dass diese Krippe da von oben runter gehangen ist. Und sie legte, sie wickelte es in Windeln. Jetzt ist ja ganz normal, wenn jemand ein Kind hat, dass es in Windeln gewickelt wird, oder? Jede normale Mutter macht das. Warum wird das dann noch extra erwähnt hier in unserem Text? Sie wickelte ihn in Windeln. Ja, warum steht es eigentlich hier? Wenn wir ins Alte Testament hineingehen, dann merken wir, dort ist auch die Rede eigentlich von Jerusalem, aber Hesekiel 16, da heißt es, dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. An dem Tage, da du geboren wurdest, wurde weder deine Nabelschnur abgeschnitten, noch wurdest du mit Wasser abgewaschen, noch mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand blickte mitleidig auf dich, sondern du wurdest hingeworfen aufs freie Feld. Also Jerusalem wurde behandelt wie ein Kind, das ausgesetzt wird. Also ein verworfenes Kind. Also wir erfahren in diesem Text, wie mit Kindern umgegangen ist, wenn sie geboren wurden. Also sie wurden gebadet, sie wurden mit Salz abgerieben, scheinbar desinfiziert oder, und in Windeln gewickelt. Das wurde bei einem Neugeborenen getan. Dieser Satz, sie wickelte ihn in Windeln, zeigt, dass Josef dieses Kind als seinen eigenen Sohn angenommen hat. Nehmen wir an, Maria wäre von einem römischen Soldaten vergewaltigt worden, dann hätte dieses Kind keine Versorgung erhalten, sondern man hätte es einfach sterben lassen. So wie da im Alten Testament. Niemand hat dich mit Wasser abgewaschen, niemand hat dich gewickelt, du wurdest aufs freie Feld hinausgeworfen. Also eine Art Abtreibung in jener Zeit für Kinder, die nicht gewollt waren. Und genau deswegen sagt uns dieser Text, Josef hat dieses Kind von Anfang als sein Sohn angenommen und deswegen hat er auch Maria mitgenommen auf diese Reise, dass kein Tag sie ohne ihn bleibt. Dann finden wir, die Himmel, sie sind geöffnet über die Hirten und es wird gesagt, fürchtet euch nicht, euch ist der Retter geboren, dass der für das ganze Volk ist. Und sie werden aufgefordert, hinzugehen und das Kind zu sehen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Also wenn Sie hören, dass es in Windeln gewickelt wurde, es wurde das Notwendige für dieses Kind gemacht. Aber das Außergewöhnliche ist diese Krippe. Die Kinder in Bethlehem, die hatten jede seine Wiege, aber das Kind, der Retter, der hat eben diese Krippe. Die Hirten, sie kehren um, sie loben Gott, sie verkündigen überall, was sie gesehen haben. Und dieses Wort, sie loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben, also dieses alles enthält auch die Qualität der Gastfreundschaft. Die Engel, sie sagen zu ihnen, herrlich ist Gott in der Höhe, der aus seiner freien Gnade uns das Heil zukommen lässt durch dieses Kind. Also die Geburt Jesu war normaler, sagen wir so, als gedacht. Eine schwangere Frau in einen Stall auszusortieren, das wäre in Orient so und so undenkbar gewesen. Gerade in diesen Kulturen besteht starke Solidarität mit entbindenden Frauen. Also Gastfreundschaft, das war in Israel übrig, finden wir auch im Alten Testament, gerade bei Sodom und Gomorra, also da war Gastfreundschaft hochgeschätzt. Der Lot hätte eher seine Töchter hingegeben, als die Gäste zu opfern. Also wir tragen viel aus unserer Kultur in den Text hinein. Also aus diesen Berichten können wir lesen, wie es zugegangen ist. Gott hat sich klein gemacht. Gott ist Mensch geworden. Ja, haben diese ganzen Krippen und Stallszenen wirklich dazu geführt, dass Jesus menschlicher erscheint? Es ist eher so, dass es mehr in den Bereich der Legenden oder der Märchen hineingeschoben wird. Es war einmal, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch, so als wäre es ein Märchen gewesen. Nein, Gott wurde normaler Mensch, ein Mensch in Armut. Die Futterkrippe war eine Notlösung, das Gastquartier war auch nicht komfortabel. Für ihn war kein Platz. Wir finden auch nachher, dass er sagt, die Füchse haben ihre Höhlen, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Wichtig ist für uns Jesus Christus. Er ist für uns gekommen. Und da müssen wir uns fragen, welche Bedeutung hat dieses Ereignis für mich, für dich, für uns? Und jeder von uns muss sich entscheiden, haben wir Raum für Jesus Christus? Weihnachten ist so ein Kommerz- und Konsumtag geworden. Ja, man läuft und sucht Geschenke und hat Stress. Und es weckt Sehnsüchte und das kann eigentlich niemand erfüllen. Wir singen dieses schöne Lied, Stille Nacht, Heilige Nacht, obwohl diese Nacht eigentlich gar nicht so still war, sondern da ging es recht hektisch zu vielleicht. Lukas zeigt uns hier ganz klar dieses Wunder, das geschehen ist. Gott wurde Mensch und er kommt zu uns als dieser Retter. Wir finden dann fast 30 Jahre Stille. Man findet noch eine kurze Begebenheit, dass Jesus mal als 12-Jähriger im Tempel war und da diese Zeit wissen wir überhaupt nicht, was in dieser passiert ist. Es gibt so manche Legenden davon, aber wir sagen, in dieser Zeit hätte er ja noch viel wirken können. Nein, wir sehen, Gott hat seinen Plan und er hat Jesus als Retter geschickt. Wir wissen aber, dass Jesus wiederkommen wird, nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Oder für uns als Gemeinde, als Bräutigam. Und wir sollen wachen, wir sollen bereit sein, wir sollen ihm entgegengehen, unsere Lampen brennend haben. Ja, die Bibel sagt uns, wir sollen nicht hinausgehen über das, was geschrieben ist. Wenn wir das jetzt alles betrachtet haben, dann müssen wir sagen, dass vieles von diesen Weihnachtspredigen oder Aufführungen oder Filmen oder Gedichten oder Musical eigentlich uns verabschieden müssten. Als Jesus gelebt hat, gab es auch Ereignisse, das eine, das andere, so wie in unserer Zeit, ja, man hört das und man hört das und man hört das, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und Überschwemmungen und so weiter. Wir können uns mal fragen, ja, wie hat Jesus reagiert, als man ihm so die neuesten Nachrichten gebracht hatte? Da lese ich einen Text aus Lukas 13. Zu derselben Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18 auf dem Turm, auf die der Turm von Siloa fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, schuldig waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also auf diesen neuesten Nachrichten reagiert Jesus damit und sagt, ihr müsst Buße tun. Das ist das Wichtige. Und wenn wir heutzutage hören von dem einen und dem anderen Ereignis, das, was Jesus uns sagen will, wir müssen umkehren, wir müssen Buße tun. Er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn aber nicht an. Es heißt aber dann weiter, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, das ist das Wichtige, ihn aufnehmen, also Buße tun, ihn aufnehmen, und dann können wir Gottes Kinder werden. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. Jesus ist zu uns gekommen. Und dieses Wort sollen wir aufnehmen. Noch einen Text aus Jesaja. Ein Text, den die Juden überspringen, wenn sie das Alte Testament lesen. Sie wollen es nicht wahrhaben. Sie stoßen sich noch heute an diesem Stein des Anstoßes. Und er, Jesaja 53, und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Also dieser Wurzelspross, der aus diesem dürren Erdreich aufgesprossen ist, das ist Jesus Christus. Das dürre Erdreich Israel, da war Dunkelheit, da war Dürre, da war nichts mehr da. Und er wird uns beschrieben, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, der von dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Er kam in das Seine, sie nahmen ihn nicht an. Auch hier wieder, er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Das ist die Geschichte Israels bis heute. Und Gott muss sie noch durch die Drangsal führen, dass sie endlich dazu kommen und erkennen, Jesus Christus ist der Messias. Er ist gekommen und dadurch, dass er zu uns gekommen ist, hat die Finsternis ein Ende. Ihm sei Ehre dafür. Amen.